Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Glückwunsch, Deutschland. Mit Fragezeichen. Die Zeit hat eine komplette Sonderausgabe zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes herausgebracht und nennt ihr Opus eine unordentliche Inventur. 75 Sachen, die bleiben sollen und 75 Sachen, die sich ändern müssen. Die Autorinnen und Autoren haben sich ans Werk gemacht und gezeigt, dass man Fragen wie, wie gratuliert man einem Staat oder was schenkt man einer Republik, auch ohne zerfurchte Stirn, dafür mit ernsthafter Leichtigkeit begegnen kann. Die älteste Stimme ist 102 Jahre, die jüngste 24. Ein lustvolles Sammelsurium, an dem alle Gewerke des Zeithauses feuilletonistisch gewirbelt haben. Und ja, das Grundgesetz steht auf der Habenseite und soll bleiben. Unbedingt. Der Porno aber auch. Der erhobene Zeigefinger, Erdbeermilch, Abo und Rechtsextremismus kann alles weg. Die Tuba gibt den klanglichen Untergrund der Republik, denn kein Instrument verbreitet schöner so viel heiße Luft. Kurzum, in 150 Texten und Fotos, in Essays, Interviews und Grafiken soll das Bild einer Gesellschaft entstehen, in deren Vielfalt und Streitbarkeit ihre Stärke liegt. Dass man sich da prächtig durchschmökern kann und mag, verdient einen Tusch. Fehlt eigentlich nur noch der Papst. Der hat es in dieser Woche in die Feuilletons geschafft, weil er die Kunstbiennale in Venedig besucht hat und die Taz titelt »Papst sagt was«. Das lassen wir einfach so stehen. Streitbar ging es in der Frankfurter Allgemeinen zu. Unter der Überschrift »Wie viel Steaks verträgt die Demokratie?« gab es zwei Artikel, in denen sich die Historikerin Hedwig Richter und der FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube die Meinung sagen. Hintergrund: Richter hält in einem Buch namens »Demokratie und Revolution« der Politik vor, den Menschen in puncto ökologischer Wende viel zu wenig zuzumuten. Wer noch Steaks isst und Auto fährt, steht für Hedwig Richter abseits der Vernunft. Jürgen Kaube hält das für eine allzu moralinsaure Weltsicht und kontert unter anderem so: Handle so, dass die Maxime deines Handelns zu einem Gesetz werden kann, das dem krisenfreien Bestehen der Menschheit förderlich ist. Richter hält das für eine Sympathieerklärung an die Demokratie. Dass ein allgemeines Verzehrverbot für Fleisch, das ihrem privaten Verzicht entspräche, Mehrheiten finden kann, mag sie glauben. Als ließen sich die Leute das Fleisch ausreden. Als läge das Problem überhaupt beim Fleisch. Als liefe alles am Ende nicht doch auf Verbote hinaus. Richter bejaht sie, was ihr gutes Recht ist, beschimpft aber alle, die ihr nicht folgen, und nennt die Mehrheiten, die es nicht anordnen, allen Ernstes undemokratisch. Da zoffen sich zwei heftig. Beide Positionen stehen auf einer Seite in der Frankfurter Allgemeinen. Dort haben wir in dieser Woche auch noch ein wunderbares Wort gelernt. Problempointen-Performance. Sieht sehr schön aus, schon optisch. Die Augen verlieren sich und müssen buchstabieren und auf eine Zeile im Kommentar der Frankfurter Allgemeinen passt es auch nicht. Problempointen-Performance also und besser noch freischwingende Problempointen-Performance. Uff, nun können wir es, zumindest ein bisschen. In der Sache geht es ums gerade begonnene Berliner Theatertreffen, zu dem die 10 bemerkenswertesten Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum eingeladen sind. Und Simon Strauß, Kritiker der FAZ, freut sich, einen Schuss angesäuert, darüber, dass es diesmal bei der Auswahl ein ausgewogenes Mischverhältnis zwischen erzählerischem Schauspieltheater und freischwingender »Jaha, Problem, Pointen, Performance« gäbe. Und klar, es wird deutlich, dass er Letztere weniger gern hat. Wichtiger wäre ihm nämlich ein uns erschütterndes Schauspiel, das uns weg aus der eigenen Mickrigkeit führt. Bis zum 20. Mai kann man beim Theatertreffen noch gucken, ob das klappt. Lesen macht schlau, sexy und ist gut für die geistige Gesundheit, verspricht uns die Welt und hat ein paar Tipps parat, wie man wieder lernt, das Smartphone für ein Buch aus der Hand zu legen. Machen Sie es sich gemütlich und lesen Sie langsam, gehören genauso dazu wie ein schlichtes »Halten Sie durch«. Bei den Romanen Paul Austers musste man sich das selten mahnen, zurufen. Zu spannend, zu mitreißend und psychologisch ausgeklügelt sind seine literarischen Figuren, als dass man ihrem Sog entgeht. Der weltbekannte Autor ist 77-jährig zu Hause in Brooklyn gestorben. Für die Süddeutsche Zeitung war Paul Auster einfach der klügste Detektiv, in Anspielung darauf, dass er so gerne rätselhaften Identitäten nachspürte, sich stets auch selbst ins Spiel einbrachte und Spezialist für Wendungen ins Absurde und Zweifel an der Wahrnehmung war. Und in der Welt, schreibt Wieland Freund, Interviews mit Paul Auster waren ein Ereignis. Die sonore Stimme, der tiefe Blick, der Geschmack New Yorks und der herbe Duft seiner Zigarillos. 3 Tage habe ich nicht geraucht, erzählte er in einem, und wurde zu einem Monster. Aber ich wollte nicht zu einer sein, der irgendwann Menschen ins Gesicht schlägt und Schaufenster eintritt. Und so habe ich beschlossen, lieber ein kürzeres Leben zu führen, als ein schlechter Mensch zu sein, und wieder angefangen. Paul Auster starb an Lungenkrebs. Die Nachricht raste um die Welt. Siri Hüstvedt, seine Witwe, hat das verletzt. Keiner von uns konnte unsere Nächsten anrufen oder ihnen melden, bevor das Geschrei online begann, teilte sie Tage später mit. Noch bevor seine Angehörigen den Tod Paul Austers begreifen können, überflutet Geplapper das Netz, pflichtet ihr die Süddeutsche Zeitung bei und zitiert Hüstvedts Totenrede voll Bitternis darüber so. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, wie das passiert ist, aber eines weiß ich, es ist falsch.